Im heißt es, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann wird das Wort Fleisch. Und Jesus ist was Besonderes. Er ist das Wort an uns. Und im Johannesevangelium sieht man dann, wie er seinen Dienst beginnt. Mit einem kuriosen Wunder. In Kana macht er aus Wasser Wein. Und er heilt Menschen, er predigt, er beruft Jünger in seine Nachfolge. Und in Johannes 6 sind wir in der Situation, wo er rund um den See von Galiläa unterwegs ist, wo er mit seinen Jüngern zunächst alleine ist, aber ihm folgt eine große Menschenmenge. Und wir lesen mal den Text. Ich habe den hier vorne mitgebracht nach der neuen Genfer Übersetzung. Wer möchte, darf gerne hier vorne mitlesen. Jetzt muss ich schauen. Ich habe es ausgeschaltet. Technik, die begeistert. Müssen wir helfen? Wohin muss ich zielen? Ist jetzt an, ist es sicher? Ja, habe ich schon. Dann gebe ich dir einfach immer ein Signal, wann du weiterschalten musst. Ist das okay? Also, einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passafest feierten. Jetzt geht's. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Als die Leute satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts verdirbt. Die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren, nachdem alle davon gegessen hatten, und füllten 12 Körbe damit. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Jesus wusste, dass sie als nächstes kommen und versuchen würden, ihn mit Gewalt zum König zu machen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, um allein zu sein. Das Erste, was mir wichtig geworden ist, als ich diesen Text gelesen habe und genauer angeschaut habe, ist, dass das Wort attraktiv ist. Jesus war damals eine Attraktion. Er war bekannt für seine Predigten. Er war beliebt. Im Markus-Evangelium heißt es mal, dass er besser gepredigt hat als die anderen Schriftgelehrten. Und dass die anderen deswegen dann auch neidisch geworden sind. Aber Jesus war attraktiv. Er war berühmt. Man erzählte sich Geschichten von ihm. Im Markus-Evangelium heißt es mal, er konnte nicht mehr in Ortschaften gehen, weil so viele Leute zusammengelaufen sind, wenn er gepredigt hat. Jesus war nicht einfach nur eine kleine Nummer. Er war jemand, der die Massen angezogen hat. Und das merken wir auch in dieser Geschichte. Wenn es da heißt, dass es ungefähr 5000 Männer waren, und im Matthäus-Evangelium wird erkannt, Frauen und Kinder nicht mitgerechnet, dann können wir ja mal abschätzen, wie viele Menschen daran beteiligt waren. Also gehen wir mal davon aus, dass der Anteil von Singlehaushalten in der damaligen Gesellschaft nicht so hoch war. Dann war, kann man, und das Verhütung war wahrscheinlich auch noch so kein großes Thema. Gehen wir mal von der Kleinfamilie aus. Mann, Frau und Kind, also 5000 mal 3, dann waren das mindestens 15.000 Menschen. 15.000 Menschen, die Jesus da hinterhergezogen sind. Und ich denke, das ist eine konservative Schätzung. Also das war keine klassische, kein klassischer Gottesdienst. Oder das war eine riesige Menschenmenge, die Jesus hinterherzog. Die Leute hatten Hunger. Sie wollten hören, was er tut. Sie wollten die Wunder sehen, die er tat. Da heißt es in unserem Text, große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Und immer dann, wenn Jesus Wunder getan hat, hat er auch gepredigt. Hat darüber gesprochen, dass die Herrschaft Gottes angebrochen ist. Dass Gottes Herrschaft nicht irgendwas Fernes ist, sondern dass sie ganz nah ist. Dass es die Möglichkeit gibt, wieder neu eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Hat er eine Einladung ausgesprochen, umzukehren? Im Markus-Evangelium heißt es mal, so als Zusammenfassung, als Kernbotschaft von Jesus, heißt es, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium, glaubt an die gute Botschaft. Jesus ruft die Menschen also zur neuen Hingabe an Gott auf. Er ruft zur Umkehr auf, zum Glauben, zum Vertrauen und zur Bereitschaft, sich Gottes Herrschaft zu unterstellen. Und als sichtbares Zeichen seiner Macht tut er Wunder, tut er Zeichen. Ganz besonders das Johannesevangelium, da werde ich am Ende meiner Predigt nochmal drauf aufmerksam machen, legt Wert darauf, dass Jesus Zeichen getan hat und dass diese Zeichen etwas über ihn sagen. Und deswegen ist es gut, wenn auch wir immer wieder die Nähe von Jesus suchen, wenn wir Gottes Wort nehmen und es lesen, was er gesagt hat. Ich darf gerade einen Alpha-Kurs machen in meiner Gemeinde, einen Alpha-Life-Kurs. Und ich finde es einfach faszinierend, wieder ganz neu faszinierend, wie gut das Neue Testament bezeugt ist. Wie viele Textquellen wir haben. Es gibt ja über 5.800 griechische Handschriften, über 15.000 Übersetzungen der ersten Quellen. Und daraus entsteht dann das Neue Testament. Wen das genauer interessiert, dem kann ich das nach dem Gottesdienst erklären. Aber die Bibel ist ja so vertrauenswürdig, so gut überliefert. Besser überliefert als jedes andere historische Buch, besser erforscht diese Geschichten, dass irgendwas verheimlicht wird oder dass der Vatikan irgendwas wegschließt oder mit Qumran, das ist ja alles Quatsch. Die Bibel wird so gut erforscht, alle Varianten werden diskutiert und so. Mich fasziniert das, deswegen sage ich das hier. Weil das kann uns das Vertrauen geben, dass Gottes Wort wirklich zuverlässig ist. Und es ist gut, wenn wir die Nähe von Jesus suchen und sein Wort lesen. Und ich gebe immer den Rat, immer mit den Evangelien anfangen, immer mit Jesus anfangen, wenn man die Bibel noch nie gelesen hat. Weil ich finde, darum geht es in unserem Glauben. Es geht um Jesus. Es geht nicht um Gottesdienste. Es geht nicht um Spenden. Es geht nicht um Häuser. All das ist wichtig. Ja, das merkt ihr. Aber im Kern geht es um Jesus. Und er war der, den die Leute gesucht haben damals. Und wenn wir wissen wollen, was das Christentum ist, dann müssen wir immer wieder zu Jesus gehen. Das Zweite, was mich fasziniert an diesem Text, ist, dass Jesus Fürsorge dem ganzen Menschen gilt. Das ist doch beeindruckend, was Jesus hier macht. Also, er hat wahrscheinlich den ganzen Tag gepredigt, so wird es in den anderen Evangelien berichtet. Er hat den ganzen Tag gepredigt, er hält lange Predigten, erklärt, unterrichtet. Und dann merkt er, da sind viele Menschen da. In den anderen Evangelien heißt es, dass die Jünger gesagt haben, ja, schick sie doch nach Hause oder schick sie in die umliegenden Dörfer, dass sie sich was zu essen holen können. Und Johannes ergänzt, dass Jesus selber die Aufforderung gegeben hat, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen. Stellen wir uns das doch mal vor, mindestens 15.000 Menschen und Jesus versorgt sie mit Essen. Stellen wir uns doch mal vor, in Kana findet eine Hochzeit statt. Da geht der Wein aus und Jesus sorgt dafür, dass diese Hochzeit weitergehen kann. Stellen wir uns doch mal vor, da kommen kranke Menschen, Menschen, die eingeschränkt sind. Was bedeutet es damals, wenn man nicht laufen kann, wenn man nicht arbeiten kann? Damals gab es keine Arbeitslosenversicherung, keine IV, keine Sozialleistungen. Das war lebensbedrohlich. Und Jesus kümmert sich nicht nur um den Kopf, nicht nur darum, dass sie das Richtige glauben, sondern er kümmert sich um diese Menschen. Seine Fürsorge, seine Liebe gilt den ganzen Menschen. Nicht nur dem Herz. Es geht nicht nur um Vergebung, sondern er gibt ihnen auch was zu essen. Und wenn wir uns jetzt mal noch vorstellen, was Essen damals bedeutet hat. Brot war Grundnahrungsmittel, noch viel mehr als heute. Und Fleisch gab es sowieso nicht so oft. Aber Brot war Grundnahrungsmittel. Und eine Einladung zum Essen hat immer mehr bedeutet als ich mach dich satt. Das ist ja bis heute so. Oder wenn ihr jemand zu euch einladet zum Mittagessen oder zum Znacht oder irgendwie. Was bedeutet das? Was bringt ihr damit zum Ausdruck? Ihr bringt ja nicht zum Ausdruck, mach dich vom Acker, ich will dich nie mehr sehen. Sondern ihr bringt zum Ausdruck, du bist es wert für mich, dass ich für dich koche, dass ich für dich aufräume, dass ich für dich putze, dass ich für dich den Tisch decke, dass ich was Feines anrichte, dass ich Zeit mit dir verbringe. Und was bringt Jesus damit zum Ausdruck? Er bringt Liebe zum Ausdruck. Er bringt Fürsorge zum Ausdruck. Er sagt, ich schick doch die Leute jetzt nicht mit einem vollen Kopf weg und mit einem vollen Herz, aber mit einem leeren Magen. Sondern ich gebe denen was zu essen. Ich kümmere mich um sie. Danach können sie ja dann gehen. Seine Fürsorge gilt dem ganzen Menschen. Und das finde ich faszinierend. Und ich glaube, das gilt auch uns. Und das ist auch eine Aufforderung an uns, immer wieder in den Blick zu nehmen, dass es nicht nur darum geht, hier Gottesdienst miteinander zu feiern als Christen. Und dass es nicht nur darum geht, von Jesus zu erzählen, sondern Menschen zu lieben mit Haut und Haar. Ganz umfassend. Jesus hat sich um die Frau gekümmert, die gesteinigt werden sollte, weil sie Ehebruch begangen hat. Und hat ihren Rat gegeben, sündige hinfort nicht mehr. Jesus hat Zeit, um die Schwiegermutter von Petrus zu heilen. Jesus hat sich Zeit genommen für die Kranken. Und hat sich Zeit genommen für die Fragen der Jünger. Und so ist Jesus auch für uns. Und so dürfen wir auch mit anderen Menschen unterwegs sein. Wir werden gleich merken, dass diese Rede von Brot und so, dass es auch noch eine zweite Dimension hat, nämlich dass es nicht nur um den leiblichen Hunger geht, sondern auch um den geistlichen Hunger, den Jesus stillen möchte. Und daher erklärt sich so ein bisschen mein dritter Punkt heute Morgen. Jesus stellt deine Ernährung in Frage. Ich weiß nicht, welches Jesusbild wir haben. Meistens, denke ich, haben wir so ein Jesusbild, ja, Jesus ist der, der unsere Probleme löst. Jesus ist der, der unsere Steine aus dem Weg räumen soll. Jesus ist der, der Kranke heilt, der eine gute Nachricht bringt und die Leute gehen dann mit einer Begeisterung nach Hause. Aber in unserem Text taucht ja noch was ganz Überraschendes auf. Da heißt es, Jesus wendet sich an einen Jünger, Philippus, mit der Frage, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Und dann heißt es hier explizit, Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Also er stellt den Philippus vor ein Problem, von dem er schon weiß, wie er es lösen will. Aber dieses Problem ist die Aufgabe und die Herausforderung, an der Philippus in dem Moment im Glauben wachsen soll. Jesus stellt, sage ich jetzt übertragen, seine Ernährung in Frage. Schaue ich auf das Sichtbare, auf das Mögliche? Oder schaue ich auf das Unsichtbare und auf den Unsichtbaren, dem auch das Unmögliche möglich ist? Worauf schaue ich? Worauf schaut Philippus? Was sagt Philippus? Philippus sagt, selbst für 200 Denare wird man nicht genug Brot bekommen, damit jeder einen Bissen abbekommt. 200 Denare, ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Und in einem Kommentar hat man geschätzt, das ist praktisch das Einkommen, um 8 Monate eine Familie zu versorgen. So riesig war die Menschenmenge. Und was Philippus sagt, das ist nicht möglich. Unmöglich. Ich kann doch denen jetzt nicht zu essen geben. Wir schaffen das nicht. Und genauso auch Andreas. Andreas sagt, der Bruder von Simon Petrus sagt, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrot und 2 Fische. Aber was ist das schon? Ja, lächerlich. Und Jesus stellt sie in diese Situation hinein, in diese vielleicht auch unbequeme Situation oder herausfordernde Situation. Sagt, ihr seid jetzt eigentlich dafür verantwortlich, denen zu essen zu geben, um ihren Glauben auf die Probe zu stellen. Vielleicht haben wir manche Probleme in unserem Leben, manche Fragen in unserem Leben, auch aus dem gleichen Grund. Vielleicht will Jesus uns was lehren an dem, was wir erleben. Vielleicht möchten wir Jesus, dass wir daran wachsen. Vielleicht sind wir in manchen Situationen, sei es Krankheit oder Familie oder Beruf oder Zukunftssorgen oder Hausfragen, weil wir daran wachsen sollen. Weil es eine Gelegenheit ist, Vertrauen zu üben. Weil wir eingeladen sind, auf den zu schauen, dem alles möglich ist. Jesus sagt ja, nach seiner Auferstehung und vor der Himmelfahrt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Vertrauen wir wirklich auf ihn? Das war jetzt ja eine ganz konkrete Frage. Das war keine virtuelle Frage oder keine theoretische Prüfung im Klassenzimmer. Mathe-1x1-Test. Keine Frage, die man im Gottesdienst stellt. Bist du bereit, Jesus alles hinzugeben und ihm nachzufolgen? Und dann, sondern da saßen 15.000 Leute und die hatten Hunger. Und da, wo der Andreas sagt, aber was ist das schon, was ich hier habe? Da sagt Jesus, ich kann das Unmögliche möglich machen. Ich kann diese Menschen versorgen. Ich kann aus dem, was ihr bringt, mehr machen. Ich habe die Macht, die ihr nicht habt. Paulus sagt mal, Gott kann mehr tun, als wir bitten oder verstehen. Gottes Macht kennt keine Grenzen. Jesu Kraft macht das Unmögliche möglich. Und im Übrigen gibt es dann kein Hokuspokus. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Jesus sagt, die Leute sollen sich setzen. Manchen Evangelien heißt, dass sie sich in Gruppen zu 100 und zu 50 gesetzt haben. Und dann nimmt Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß, so viel er wollte. Jeder aß, so viel er wollte. Die mussten nicht mal einteilen. Jesu Kraft macht das Unmögliche möglich. Und warum? Warum soll Jesus nicht auch für uns sorgen können? Warum soll Jesus auch nicht in unserer Not bei uns sein können? Vielleicht sagt er, es ist unmöglich, dass ich das aushalte. Aber Jesus kann dir helfen, das auszuhalten. Es ist unmöglich, ich weiß keinen Rat mehr, aber Jesus hat vielleicht einen Rat für dich. Oder kann dich zu einem Ratgeber führen. Wir merken hier in dem Text, sie müssen dann aufsammeln, was übrig geblieben war. Übrigens noch ganz interessant, oder? Dass Jesus sagt, damit nichts verdirbt. Also so, keine Wegwerfgesellschaft. Man erfährt dann zwar nicht, was sie mit den Körben gemacht haben, aber es war ihm wichtig, dass es nicht einfach vergammelt. Vielleicht haben die Leute es mitgenommen zum Mittagessen am nächsten Tag oder so. Ich weiß nicht. Aber wir lesen ja dann, die Jünger sammelten die Reste auf, die von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren. Nachdem alle davon gegessen hatten, füllten sie 12 Körbe damit.
Die meisten Ausleger sind sich eigentlich einig, dass es kein Zufall ist, dass es 12 sind. Denn es gibt ja 12 Stämme Israels. Und Jesus bringt damit eigentlich zum Ausdruck, ich kann auch das ganze Volk Israel versorgen. Ich bin auch euer Versorger. Ihr könnt mir vertrauen. Jesu Kraft macht Unmögliches möglich. Ist komisch, oder? Ich meine, 5 Brote haben die 12 Körper gefüllt. Am Ende ist mehr übrig, als sie am Anfang hatten. Faszinierend. Einfach weil Gott mit seiner schöpferischen Kraft eingreift und wirkt. Und wir merken, die Leute fangen an, wieder dieses Wort Wunder. Es ist ein Wunder geschehen. Sie sind ja hingekommen, weil er so viele Wunder und Zeichen tut. Und sie merken, da ist wieder ein Wunder geschehen. Und sie stellen sich diese Frage, wer ist Jesus? Und sie kommen zu der Antwort, das ist wirklich der Prophet, von dem es heißt, dass er in die Welt kommen soll. Und Jesus merkt, dass es bedrohlich wird. Warum wird es bedrohlich? Ich glaube, den Vers 15, den versteht man ein bisschen besser, wenn man sich bewusst macht, in welcher politischen Situation Jesus war. Israel war damals ja kein geeintes Land mit der israelitischen Regierung, sondern eigentlich ein Land unter Besatzung. Und Galiläa liegt im Norden, Judäa im Süden und dazwischen liegt Samaria. Und über Judäa herrschte, da wo Jerusalem ist, herrschte Pontius Pilatus. Deswegen musste der das Todesurteil fällen. Über Galiläa herrschte Herodes. Und im Kontext dieser Geschichte von der Speisung der 5000, ich glaube jetzt nicht unbedingt im Johannesevangelium, aber in den anderen Evangelien wird berichtet, dass Herodes auf der einen Seite Johannes den Täufer hat hinrichten lassen und auf der anderen Seite sich gewundert hat, wer dieser Jesus ist. Herodes, der König, der stellvertretende König, der Rom vertreten hat, der Rom gegenüber rechenschaftspflichtig war, war dort zuständig. Der fragt sich, wer ist dieser Jesus? Er will ihn eigentlich gerne mal sehen. Er hört von diesen vielen Wundern, überlegt, ist das Johannes der Täufer, der von Toten auferstanden. Stellen wir uns vor, in der Situation gibt es auf einmal 15.000 Leute, die rufen Jesus zum König aus. Was macht jeder König da? Ja, da hätte wahrscheinlich Jesus nicht mehr lange gelebt. Aber Jesus hat ein Ziel gehabt. Es war nicht sein Ziel, einfach die Attraktion zu sein auf dem Jahrmarkt. Es war nicht einfach sein Ziel, Beifall zu bekommen oder gar Zustimmung oder Schulterklopfen, sondern sein Ziel war, am Kreuz für uns zu sterben. In Jerusalem. Und deswegen zieht er sich zurück. Er will nicht zum König ausgerufen werden. Er will keine Massen begeistern, sondern er will Gottes Diener und Gottes Bote sein. Aber wenn wir merken, wie die Menschen da anfangen, darüber nachzudenken, wer Jesus ist, dann kommen wir auch auf die Frage zu sprechen, wer ist Jesus für dich? Und das ist der Punkt, wo ich sage, im Johannesevangelium und immer wieder, wenn es um Jesus geht, ist das die ganz entscheidende Frage. Wer ist Jesus für dich? Wir können darüber diskutieren, wer Jesus war, was er für Ansprüche hatte, aber wir können theoretisch uns überlegen, was war er als historische Persönlichkeit, welche Wunder hat er tatsächlich getan, und die Theologen diskutieren dann noch, was hat er wirklich gesagt, was hat er nicht wirklich gesagt. Aber am Ende geht es doch um die Frage, wer ist Jesus für dich? Und das ist auch das Ziel der Evangelien. Johannes schreibt das ganz explizit am Ende. Johannes 20, Vers 30 bis 31 heißt es, Jesus tat in der Gegenwart seiner Jünger noch viele andere Wunder, durch die er seine Macht bewies, die aber nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Schade, gell? Was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Also Johannes, genau dem Autor des Johannesevangeliums, geht es nicht einfach nur darum, Geschichten zu erzählen, sondern uns zu überzeugen, dass der dort Wunder tut, nicht einfach ein Mensch wie du und ich war, sondern von Gott gesandt, dass er der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Johannes will genau das Gleiche wie Jesus, dass wir anfangen, auf ihn zu vertrauen. Es gibt ja so viele Ich-Bin-Worte im Johannesevangelium. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Besondere ist ja, dass Jesus nicht sagt, ich bringe euch eine gute Nachricht über irgendeinen Gott, auf den ihr dann vertrauen sollt, sondern Jesus ist nicht der Überbringer einer Nachricht, sondern er ist selbst die Nachricht. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und genauso sagt Jesus auch, ich bin das Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und die Menschen, wenn man Johannes 6 dann weiterliest, als ich das jetzt getan habe, dann sieht man die Menschenmenge. Die geht Jesus hinterher. Und Jesus erklärt ihnen, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch das Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, der Menschensohn ist er selber, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Dann eben ein paar Verse weiter. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Die Frage ist, wer ist Jesus für dich? Ist er der Wundertäter, von dem wir interessante Geschichten lesen? Ist er ein Vorbild? Ist er jemand, der uns begeistern kann? Ist er einfach eine Attraktion? Oder darf er uns Nahrung geben? Darf er unseren geistlichen Hunger stillen? Darf er uns Sinn und Ziel geben? Darf er Einfluss nehmen auf unsere Lebensplanung? Ist er der, auf den wir vertrauen, im Leben wie im Sterben? Ist er derjenige, mit dem wir unsere Sorgen teilen? Ist er derjenige, der uns in den schwierigen Momenten Halt und Kraft gibt? Bin ich dann, wenn ich wütend oder einsam oder traurig oder verzweifelt oder sorgenvoll bin, als Mutter oder als Vater oder als Ehepartner oder als berufstätiger Mann oder Frau, wenn man am Ende des Monats oder am Anfang des Monats die Kontoauszüge anschaut, wenn man über die Ausbildung und Schulbildung nachdenkt oder sonst irgendwas. Wer gibt mir Hoffnung? Wer entscheidet darüber, welche Richtung mein Leben nehmen soll? Wohin ich ziehen soll, welchen Beruf ich wählen soll, wo ich alt werden soll und so weiter. Darf das Jesus sein? Die Speisung der 5000 ist eine Einladung zu prüfen, wovon wir uns selbst ernähren. Es ist die Einladung zu verstehen, dass Jesus mehr kann als wir. Und mehr ist als wir. Und dass er uns versorgen möchte. Ja, rundum. Seine Fürsorge gilt auch uns rundum. Aber im Kern und am Ende geht es darum, dass wir darauf vertrauen, dass er für uns gestorben ist. Dass er uns neues Leben schenkt. Dass er uns ein Leben nach dem Tod schenken möchte. Dass er auch hier und jetzt unsere Hoffnung und unser Halt sein möchte. Dass in allem er für uns die Nahrung ist. Das Wort ernährt. Man sieht es. Jesus versorgt die Menschen, stillt den leiblichen Hunger. Aber es geht ihm selbst um eine tiefere Dimension. Es geht ihm um mehr. Es geht ihm darum, dass er unseren Hunger nach Leben, nach Sinn stillen möchte. Ich möchte gern beten. Herr Jesus Christus, herzlichen Dank dafür, dass du auch in diese Welt gekommen bist und dass wir uns daran erinnern können, was für großartige Wunder du getan hast, was für Zeichen du getan hast, aber dass du durch diese Zeichen uns auch was mitgibst für unser Leben. Danke, Herr Jesus, darf ich bei dir Brot des Lebens bekommen? Und darf ich von dir selbst Halt und Hoffnung und Zukunft und Zuversicht bekommen? Danke, Herr Jesus Christus, bist du stark und mächtig. Danke, dürfen wir darauf vertrauen, dass du auch unsere Probleme siehst und dass es dir nicht egal ist, wo wir anstehen, wo wir Fragen haben, wo wir, was wir uns erhoffen, wonach wir uns sehnen. Und ich möchte dich darum bitten, dass du ganz konkret uns hilfst in unserem Alltag, immer wieder Schritte des Vertrauens zu gehen, unsere Sorgen dir abzugeben und auf dich zu schauen. Danke, Herr Jesus, dass du uns liebst und uns durch und durch kennst und mit uns unterwegs bist. Amen.